Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchester und wir wollen euch gemeinsam wieder einladen, mit uns Alltagsphänomene mal durch die psychologische Perspektive zu betrachten. Und in diesem Zusammenhang lade ich euch natürlich auch ganz herzlich ein, uns mal E-Mails zu schreiben und mal zu sagen, Mensch, das gefällt uns oder macht doch mal was zu dem Thema. Also ihr seid herzlich eingeladen und vielleicht so als kleiner Spoiler auf das, was demnächst auch kommen wird. Wir werden anfangen, Gäste einzuladen zu ganz unterschiedlichen Themen und dann seid ihr natürlich auch gefordert. Schreibt uns ruhig mal die Themen, wo wir vielleicht auch gucken, wen wir dazu einladen können. Ich glaube, der nächste Podcast, glaube ich, wird zum Thema Lampenfieber sein. Und da werden wir dann einen Stimmtrainer vom Radio mit dabei haben, der uns mal so ein bisschen erzählt, wie geht er eigentlich mit Lampenfieber um. Ich weiß, das war schon immer dein Traum.
Nö, freue ich mich drauf. Finde ich ein super interessantes Thema und betrifft uns, glaube ich, alle.
Genau, und jetzt, wo ich gerade das Stichwort schon gesagt habe, Traum, ich möchte heute mit dir mal über Träume reden. Also, warum träumen wir? Was passiert beim Träumen? Was gibt es denn so für Träume? Welche Bedeutung haben Träume? Und da würde mich natürlich jetzt als Psychologe als erstes mal interessieren, gibt es einen Traum aus deiner Kindheit, an den du dich erinnerst?
Ja, definitiv. Ich habe eine ganze Zeit, also nicht nur aus der Kindheit, ich habe einen Traum, der wiederholt sich öfters. Also schon seit ich sehr klein bin, sag mal bis jetzt, sehr selten, ab und an. Da fahre ich mit meinem Vati.
Mit dem Bonanza-Rad.
Nicht mit dem Bonanza-Rad, sondern auf einem Fluss sind wir auf so einer Art Hausboot.
Ah.
Und in dem Fluss gibt's Krokodile. Und ich habe wahnsinnige Angst vor Schlangen und Krokodilen. Und als erstes wird mein Papa gefressen von so einem blöden Krokodil. Das ist so ein halbes Monster, was da hinten aufs Schiff hochkommt. Ja, und immer dann, wenn ich dann irgendwann sage, jetzt springe ich aber ins Wasser, jetzt reicht's mir auch, dann werde ich wach. Also ist kein schöner Traum, ja. Ist aber einer, der mir definitiv einfällt, den ich bestimmt schon 20 Mal geträumt habe. Und so zwischen, ich glaube, das erste Mal mit 7 oder 8 und das geht bis heute so sehr selten, vielleicht einmal im Jahr, ist aber immer exakt derselbe Traum. Und das Lustige ist, mittlerweile weiß ich, dass ich träume.
Du weißt mittlerweile, dass du träumst?
Ja, also der läuft immer exakt ab. Ach, ich könnte das auch malen. Und mittlerweile, nun mit 35 Jahren, weiß ich dann auch, okay, du träumst nur. Du brauchst keine Angst mehr haben und du kannst jederzeit aufhören, das zu träumen. Du musst nur ins Wasser springen. Und dann ist das immer zu Ende.
Cool, das heißt, du kannst dir im Traum selbst sagen, dass das eine irreale Situation ist.
Ja, so seit 4, 5 Jahren geht das. Aber bis dahin, also wo ich noch nicht, also unter 30 ging das nicht. Das war dann immer super schlimm, weil man dann schweißgebadet aufgewacht ist, ja, sich erstmal orientieren musste. Aber mittlerweile kann ich das. Und jetzt sozusagen ist das nicht lustig, aber super beherrschbar. Man sagt, ach Gott, jetzt hast du den mal wieder erwischt, diesen blöden Traum. Spring einfach ins Wasser, dann ist der vorbei und dann geht das relativ fix.
Das ist übrigens, das nennt man luzides Träumen. Also wenn du in der Lage bist, innerhalb deines Traumes diesen Traum zu kontrollieren, zu beherrschen, also Einfluss darauf zu nehmen. Und das wird dadurch verstärkt oder begünstigt, wenn dieser Traum häufig wiederkommt und du dir ganz oft im Traum dann bewusst wird, dass es ein Traum ist. Und irgendwann, irgendwann hast du es dann so gut im Griff, dass du nicht nur diesen Traum kontrollieren kannst, sondern viele andere Träume auch kontrollieren kannst. Also luzides Träumen, also das Monitoren des eigenen Träumens, kannst du so weit steigern, dass du dir sogar vornehmen kannst, worüber du gerne träumen möchtest. Die einfachste Variante übrigens, das zu trainieren, ist, dir immer wieder am Tag Situationen vorzustellen oder dir immer wieder am Tag auch bewusst zu machen, Achtung, jetzt träume ich oder Achtung, ich bin wach. Und dich in so einem Tagtraum versinken zu lassen, das stelle ich mir jetzt vor, aha, ich träume, weil du dein Gehirn damit trainierst, immer wieder diesen Zustand zwischen wach und Traum zueinander ein Verhältnis zu setzen. Und das lernt unser Gehirn. Und irgendwann lässt das Gehirn dann zu, dass du auch im Traum diese Kontrollfunktion, die das Gehirn ja am Anfang eben nicht bietet, mit übernimmst. Also luzide Träumer sind tatsächlich in der Lage, nicht nur den Inhalt sich vorzustellen, sondern auch in Traumsituationen diesen Traum zu gestalten. Für unser Gehirn ist ja auch die Traumsituation eine reale Situation. Am Anfang können menschliche Gehirne ja zwischen Traum und Nicht-Traum nicht unterscheiden. Und durch dieses Trainieren dass es eine Interventionsmöglichkeit gibt, lernt unser Gehirn, dass wir Träume modulieren können. Also ich nehme nochmal diese Geschichte mit den Krokodilen. Wenn du dir jetzt in real immer wieder diese Situation vorstellst, aber mit anderen Ergebnissen, dass du deinen Papa warnst, dass du das Krokodil schlägst, dass du das Boot woanders hinsteuerst, wenn du siehst, dass dieses Krokodil kommt. Also indem du dir real life Alternativen überlegst, kannst du diese Alternativen mit ein bisschen Training dann in deinen Traum einbauen.
Ja, wäre ja nicht schlecht, ne? Also. Hätte ich gerne eher gewusst. Wobei, die Exit-Strategie beherrsche ich ja mittlerweile.
Also luzides Träumen, Stichwort, schwierig, muss man ein bisschen üben, ist aber tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Feld, wo es immer wieder darum geht zu gucken, wie kann ich da Einfluss nehmen? Weil lange hat man sich ja gefragt bei Träumen, was ist das eigentlich? Also bauen wir dort Informationen ab, die unser Gehirn nicht verarbeiten kann? Oder ist das vielleicht die amoralische Instanz, also dass wir uns im Traum Dinge erlauben, die wir uns im Leben nie erlauben würden? Und dann hat man sich ganz lange auch gefragt, also wie lange träumt man, wie träumt man, träumen alle Lebewesen? Also beispielsweise hat man festgestellt, dass Oktopusse, also man kann bei Tieren ja nicht, die können ja kein Traumerleben darstellen, aber wer einen Hund hat, du hast ja auch Hunde, da sieht man das ja sehr schön, dass die Hunde dann so im Traum auch tatsächlich Laufbewegungen machen und zucken und so weiter.
Also, definitiv, die an dem Ball hinterher.
Absolut. Und bei Oktopussen zum Beispiel gibt es so Schlafphasen, wo die tatsächlich dann auch die Farbe eben nicht passend zur Umgebung wählen, sondern völlig asynchrone Farbspiele aufweisen. Man geht also auch davon aus, dass dieser Oktopus diese Farbe, die er dann annimmt, eben der Umgebung anpasst, die er im Traum hat. Kann man den schlecht fragen, aber offensichtlich ist es so, dass auch Tiere bildhafte Träume haben, ganz intensive Träume haben. Und was schätzt du denn, wie lange träumt der Mensch so?
Ich denke, weniger als 20 Minuten würde ich jetzt schätzen und das vielleicht auch mehrfach. Also an die Träume, an die man sich erinnern kann, das sind ja die wenigsten. Aber ich glaube nicht, dass ich wenig träume, sondern häufig und oft. Ich kann mich halt nur selten daran erinnern.
Also im Schnitt haben wir so zwischen 10 bis 14 Träume pro Nacht. Und einige davon gehen nur einige Sekunden, aber wir haben eben auch Träume, die längere Sequenzen haben. Und im Durchschnitt, jetzt mal vorausgesetzt, du hast ein normales Schlafverhalten, wirst nicht ständig nachts wach, hast also die normalen Tiefschlafphasen und so weiter, träumen wir tatsächlich 2 Stunden circa, 2, 2,5 Stunden.
In Summe.
Mhm. In mehreren Abschnitten. Und Gott sei Dank ist unser Körper da gehemmt, also gelähmt auch. Es wird also ein Stoff ausgeschüttet, der eine Muskellähmung erzeugt, was ganz hilfreich ist, damit wir nämlich nicht durch die Gegend laufen, wenn wir träumen. Haben wir quasi Substanzen im Körper, die dafür sorgen, dass wenn wir in diese Traumphasen einsteigen, automatisch unsere Muskulatur gehemmt wird. Wenn das nicht stattfindet, das sind dann Menschen mit Schlafwandlungsstörungen. Und Gott sei Dank, wie gesagt, sorgt unser Körper dafür, dass wir gehemmt sind. Und wenn diese Hemmung dann auftritt, dann träumst du auch ganz intensiv. Und das Einzige, was nicht gehemmt ist oder weniger gehemmt ist, ist die Gesichtsmuskulatur, insbesondere übrigens die Muskeln, die deine Augen steuern. Und das gibt deinem Ganzen auch einen Namen. Die Traumphasen werden als REM-Phase bezeichnet. Das steht für Rapid Eye Movement, also rapide oder unwillkürliche Augenbewegung, weil man dann in den Traumphasen sieht, dass sich die Augen bewegen. Und das ist so der Indikator dafür, wo man annimmt oder wenn man annimmt, das ist der Moment, wo der Mensch träumt. Und davon haben wir tatsächlich 2, manchmal sogar 2,5 Stunden pro Nacht. 10 bis 12 Träume, übrigens 30% deiner Träume haben sexuellen Inhalt. Und kleines Gedankenspiel vielleicht für die Kollegen und Kolleginnen, die mal jetzt zuhören. Wenn ihr 10 bis 12 Träume habt, 30% sind sexueller Inhalt, fragt euch doch einfach mal, von wem ihr nachts geträumt habt. Und vielleicht ist das eine gute Idee, mit luzidem Träumen mal zu starten oder mit der Einflussnahme auf die eigenen Träume zu starten, um dafür zu sorgen, dass man mit der oder dem Richtigen dann auch seine sexuellen Träume hat. Im Sinne von, die Gedanken sind frei.
Ja, aber gegessen wird zu Hause.
Exakt. Also, Träumen ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil über den Traum auch so ganz viele Mythen kursieren. Also, in der klassischen Literatur gibt es ja dieses Zitat, was Hamlet da in seinem zentralen Monolog dann auch von sich gibt, was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irdischen abgeschüttelt. Also der Traum als Möglichkeit des sich Bahnens von Ideen und von Gedanken, wenn wir die gesellschaftliche Kontrolle ablegen. Und das ist etwas, was sich auch durch die Mythen des Traumes so durchzieht, bei der Traumdeutung, bei der Besprechung von Träumen. Immer so die Idee, dass dort Energien oder Kräfte aktiv sind, auf die ich im normalen Zustand eben keinen richtigen Einfluss habe. Und tatsächlich gibt es auch in der Literatur Nachweise dafür, dass Menschen bestimmte kreative Inhalte sich im Traum erschlossen haben. Aber das hat eher damit zu tun, dass wir, wenn wir im Wachzustand denken, ist ein Hirnbereich bei uns sehr aktiv, der frontale Kortex. In dem frontalen Kortex werden sehr, sehr viele Urteile getroffen, also Beurteilung von Situationen, Urteile über Entscheidungsmomente und so weiter. Und dieser frontale Kortex, der hat diese doofe Tendenz, natürlich immer die Strategien bei der Beurteilung zu benutzen, die ihm am plausibelsten erscheinen, also wo wir die häufigsten positiven Erfahrungen mitgemacht haben. Das bedeutet, dass wir, wenn wir jetzt ein unbekanntes Problem haben, blöderweise die Entscheidungsinstanz unserer Großhirnrinde dazu tendiert, genau die Entscheidung zu versuchen, die wir schon in der Vergangenheit versucht haben. Das ist natürlich wenig kreativ, nicht wahnsinnig innovativ, aber es ist für unser Gehirn eben höchst ökonomisch. Und wenn wir schlafen, ist dieser frontale Kortex viel weniger aktiv. Da spielen sich in unserem tiefen Gehirnstrukturen, im limbischen System viel mehr ab. Und deshalb haben wir dann eher auch mal die Möglichkeit, auf Ideen zu kommen, die out of the box sind, also die außerhalb liegen. Und gerade so diese Idee des Halbschlafs, des Dämmerns, also kurz bevor man in so eine Tiefschlafphase reinkommt, wo also der frontale Kortex kaum noch aktiv ist, wo wir das limbische System sehr aktiv haben, das ist so ein Moment, der in der Forschung ganz stark im Mittelpunkt steht, weil wir davon ausgehen, dass das der Moment ist, wo Kreativität geschaffen wird. Jetzt bist du ja selber ein ganz kreativer Typ. Was ist denn so, gibt es denn so Momente, wenn du deine Kreativität auslebst, wo du sagen würdest, die Idee hatte ich jetzt vielleicht in einem Moment, wo ich nicht ganz bei klarem Verstand war, außer dieser Podcast?
Ja, das ist dann halt so ein Gedankenblitz, ne? wie man so sagt. Also wenn man gerade so ein bisschen abwesend ist, ja, manchmal kommt einem da ja einfach eine Idee. Im Traum selbst jetzt kann ich mich nicht erinnern. Ist bestimmt passiert, aber würde mir jetzt kein Beispiel einfallen.
Also kein Beispiel dafür, dass du im Traum eine Idee gehabt hast, die du dann umgesetzt hast.
Genau.
Okay. Aber es gibt ja diesen Ausdruck, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Also die Idee, dass wir beide mal einen Podcast machen und tatsächlich über Folge 6 hinauskommen, was ja so angeblich die kritische...
7 ist die.
7 ist der kritische Marker.
Bei 7 Folgen sozusagen stoppen wohl die meisten Podcasts statistisch gesehen.
Dann haben wir ja, ich glaube, das ist jetzt Folge 9. Dann haben wir ja quasi... Mhm. den kritischen Punkt überwunden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir in das große goldene Buch der erfolgreichen Podcast eingehen werden?
Na ja, erstmal in das große goldene Buch der kontinuierlichen Podcasts. Ja.
Aber es gibt ja diese Aussage, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Mhm. Das heißt, wir haben ja schon so die Idee, dass im Traum Dinge wahr werden oder möglich werden, die eigentlich außerhalb unserer Kompetenzen liegen. Und ob das das Fliegen ist, ob das ne, auf diesem Hausboot unterwegs zu sein, also das sind ja alles so Sachen, oder erfolgreich Krokodile zu besiegen, die in dem Fluss sind, das sind ja alles so Themen, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Und jetzt hier einen Podcast aufzunehmen, über diese Themen zu reden, mit dieser Kontinuität, auch diese technische Ausstattung, sind ja alles Dinge, die für mich zum Beispiel weit außerhalb meiner Vorstellung lagen.
Ja, aber das kann ja auch daran liegen, dass du dich damit einfach nicht beschäftigt hast.
Möchtest du also sagen, ich bin nicht kreativ?
Nein, überhaupt nicht. Aber dass das in deinem Spektrum eben halt nicht die Bedeutung hatte, die es vielleicht für mich gehabt hat. Mhm. Zu sagen, hey, hätte ich Interesse, würde ich gerne mal probieren. Wir können uns gut miteinander unterhalten, daher kann ich mir das vielleicht vorstellen.
Und deshalb denke ich, dass wir auch im Alltag Träume träumen können. Eben nicht im Sinne eines realen Traumes, aber mal Dinge zu tun, die außerhalb unseres Kortex, unseres frontalen Kortex liegen. Also Dinge zu tun, wo wir sagen, ich habe eben kein konkretes Bild davon, wie es aussieht, oder ich habe keine genaue Vorstellung davon. Und vielleicht erinnerst du dich noch an einen unserer ersten Podcast, da hast du mich im Vorfeld immer sehr intensiv kontaktiert, weil du ein Skript und was wir alles machen wollen. Und guck uns an, jetzt steht hier eine Tasse Kaffee auf dem Tisch, wir plaudern über die Themen. So ein richtiges Skript gibt es ja eigentlich gar nicht
mehr. Nö, gibt es seit der zweiten Episode ja nicht mehr. Ja,
weil ich so spät geliefert habe.
Initial definitiv, weil du so spät geliefert hast und weil wir, glaube ich, auch damit gleich die Erfahrung gemacht haben, dass es eher beklemmend ist, wenn man versucht, irgendwie ja so ein Skript abzuarbeiten, irgendwie die Bullet Points zu setzen, wenn man sich die Bälle dann eben halt doch nicht so locker rüberspielen kann, definitiv.
Ja. Aber würdest du denn jetzt sagen, dass dieser Traum, ich stelle nochmal auf den Traum ab, dass das ein Albtraum war und dann keiner mehr gewesen ist, oder?
Nee, das ist und bleibt ein Albtraum, weil ich ja sozusagen meinen Vati durch dieses Krokodil ja verloren habe und am Ende vor Verzweiflung ja selber ins Wasser gesprungen bin, bloß dann immer aufgewacht bin. Da ich das jetzt kontrollieren kann, ist das einfach nur ein nerviger Traum. Man sagt, ach Gott, wenn das dann einmal im Jahr vorkommt, du bist wieder, hau ab, ich träume nur und dann ist das auch vorbei. Ich habe ja, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, erwähnt, ich habe ja eine Zeit lang intensiv Handball gespielt und du trainierst ja dort gewisse Bewegungsabläufe, die müssen in Fleisch und Blut übergehen. Und mein Trainer hat damals immer gesagt, okay, wenn du es jetzt hier nicht kannst, auch im Training noch nicht richtig, dann träum's halt einfach, irgendwann klappt das. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, um da ein positives Beispiel zu lernen, so Bewegungsabläufe, die einfach wirklich in Fleisch und Blut übergehen müssen. Also als Linksaußenspieler wie ich wirft man generell lieber in die lange Ecke. Das ist das, was der Trainer will und nicht in die kurze. Also näher zum Torwart, sondern weiter. Davon habe ich dann öfters wirklich auch versucht zu träumen. Und irgendwann ist mir das ein Stück weit gelungen. Und dann hat man einfach gewisse Bewegungen, die man im Training gar nicht so schnell hinbekommen hat, hat man dann geträumt immer wieder. Und irgendwann ja, war das dann halt einfach da. Also Träume können da ja auch was sehr Positives haben, um gewisse Fähigkeiten vielleicht zu steigern. Also wenn du es träumen kannst, kannst du es auch machen.
Wenn du es träumen kannst, kannst du es machen. Und so eine motorischen Aufgaben zu träumen, ist etwas, was auch im Leistungssport immer wieder empfohlen wird. Also hat ja zwei Komponenten. Zum einen, wenn du träumst davon, ist es für dein Gehirn Realität. Also das, was du träumst, ist in dem Moment für dein Gehirn Realität. Unser Gehirn kann schlecht unterscheiden zwischen der Traumsituation und der realen Situation. Wir brauchen immer, um diesen Unterschied zu finden, einen nachvollziehbaren Effekt. Also wenn ich einen Stift in die Hand nehme und dieser Stift fällt runter, dann ist das etwas, was in deiner Wahrnehmung der Welt deckungsgleich ist, mit meiner Wahrnehmung der Welt. Und es ist etwas, was sich immer wiederholt. Also wenn ich diesen Stift nehme, fällt er runter, ich nehme ihn, er fällt runter. Und aufgrund der Wiederholung und der Konsistenz der Wiederholung nennen wir das Ganze Realität. Wenn der Stift mal runterfallen würde und mal schweben würde, würde entweder die Frage stehen, hat er getrickst? Oder es könnte ein Traum sein. Aber unser Gehirn kann sozusagen aus dem einmaligen Ereignis heraus nicht entscheiden, ob das Ganze real ist oder ein Traum ist. Weil wir ja, wenn du den Stift zum ersten Mal in der Hand hast, noch nicht wissen, ob der fällt oder ob er in der Luft stehen bleibt. Und jetzt passiert Folgendes, wenn wir einen motorischen Ablauf haben, dann wird auch im Traum das gleiche Hirnareal durchblutet, also die gleichen Synapsen geschaltet, bis hin zum motorischen Kortex, also bis hin, dass der Bereich stärker durchblutet wird und stärker aktiv ist, indem dann auch die Bewegung moduliert wird vom Gehirn. Und das passiert im Traum auch. Und deshalb kann sich da dann auch ein motorisches, also wir nennen das synaptisches Lernen, es entstehen also tatsächlich ganz viele kleine Knöpfchen, die dann zum entsprechenden Zeitpunkt der Bewegung gedrückt werden können. Und je mehr Knöpfchen gedrückt werden können, kann man sich das Bild da vorstellen, umso wahrscheinlicher, umso erfolgreicher ist die Bewegung, die du machen wirst. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Traum ja diesen Vorteil hat, dass wir so ein Helikopterprinzip einnehmen können. Wir können sehen uns also tatsächlich von außen. Und wenn du dich von außen siehst, kannst du viel selbstkorrigierender auf dich einwirken, als wenn du das immer aus der Ich-Perspektive erlebst. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel bei Verhaltensänderungen ganz intensiv einsetzen. Wenn es nämlich um diese Frage geht, wie sieht denn das Ganze aus? Wie sieht denn dein Handeln aus? Wie sieht deine Argumentation aus? Wenn du nochmal von draußen drauf guckst, also stell dir mal vor, du würdest dich selber dabei sehen, wie du streitest, wie du isst, wie du ein Mitarbeitergespräch führst, wie du präsentierst in einer Auswahlsituation. Und durch dieses sich vorstellen, man würde von draußen drauf gucken, fallen einem auch ganz andere Dinge auf. Dass man vielleicht krumm steht, dass man schnell laut wird, dass man hektisch gestikuliert. Und insofern ist das, was der Traum uns ermöglicht, du hast das so schön gesagt, also was ich träume, kann ich auch tun, ist das, was der Traum uns ermöglicht, tatsächlich eine ganz neue Form der Annäherung an einen selbst. Also es erschließt hier neue Bewusstseinsmöglichkeiten. Und deshalb ist Träumen etwas ganz Fantastisches, was auch jeder üben sollte. Und Menschen, die Schlafstörungen haben, also ob jetzt Durchschlafstörungen oder Einschlafstörungen, die bemängeln ja auch ganz oft, dass sie leider nicht mehr träumen. Eben weil diese Tiefschlafphase fehlt, weil diese REM-Phasen dann fehlen. Und dieses Defizit, nicht mehr zu träumen, das wird auch als einen Verlust erlebt. Also Träumen ist ein großer Gewinn für unser Gehirn.
Ja, aber was kann ich denn tun, damit ich besser träume?
Also zum einen zulassen, das Träumen. Also das tatsächlich auch am Tag mal zulassen und sagen, ja, ich nehme mich ganz bewusst zurück, ich lasse die Gedanken mal laufen. Ich denke nicht immer fokussiert, konkret, diszipliniert über eine Sache nach, sondern ich lehne mich mal zurück und lass es mal wirken. Dann das sogenannte Dissoziieren, also üben, eine andere Perspektive einzunehmen, eine Außenperspektive einzunehmen. Wir haben das häufiger mal, dass wir die Leute bitten, sie mögen mal so ein mentales Polaroid-Foto machen, so klick, boom, fertig und jetzt mal beschreiben, was auf dem Bild drauf ist. Und da fällt den Leuten das am Anfang unglaublich schwer, dieses Bild zu beschreiben. Die beschreiben dann Verhaltensweisen, Zusammenhänge, aber tatsächlich dieses Bild, also zu fotografieren, sich dieses Bild vorzustellen und sagen, was ist eigentlich auf dem Bild drauf, was sehe ich? Und wie könnte ich das, was ich sehe, unterschiedlich interpretieren? Also wir müssen lernen, die Multidimensionalität von Bildern zuzulassen. Und zuzulassen, dass Bilder unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten erlauben. Und wenn wir das erlauben, dann können wir auch zulassen, dass Situationen unterschiedlich interpretiert werden. Und das ist der erste große wichtige Schritt zum Träumen.
Ich probiere das jetzt schon eine ganze Weile. Der Tag hat ja nur eine begrenzte Anzahl von Stunden. Und wenn man arbeiten geht, wenn man noch Kinder hat, dann ist ja irgendwann 20 Uhr sozusagen der erste Abpfiff. Na, die Kinder sind im Bett, die Arbeit ist getan. Und dann geht es ja so ein Stück weit auch in Quality Time, sich vielleicht auch nochmal für sich selbst irgendwelchen Themen zu widmen. Was ich aktuell probiere, ist, dass ich mir zum Einschlafen immer irgendwas anhöre. Irgendwas, was mich weiterbildet. Ein Thema, das mich interessiert, in der Hoffnung, davon dann vielleicht unterbewusst erstmal die Information aufzunehmen und dann auch davon zu träumen. Also mir so Wissen, ja, im Schlaf anzueignen. Ja, so ein Stück weit.
Also
bringt das was? Also bisher kann ich noch keine Resultate nennen, weil irgendwie kann ich mich meistens nicht erinnern und wenn nur an irgendwas, was mich nervt.
Also ja und nein. Lernen im Schlaf an sich ist nicht möglich. Was aber möglich ist, wenn du dir Inhalte direkt vor dem Schlafen durchliest, durcharbeitest, hast du den großen Nutzen, dass diese Inhalte keinen Interferenzen mehr unterliegen. Also es kommen keine neuen Informationen hinzu, die das Gehirn an dieser Stelle davon abbringen, darüber nachzudenken. Das musst du dir ungefähr so vorstellen, wenn du auf dem Weg vom Bad ins Bett darüber nachdenkst, was wäre so ein Thema, wo du sagst, da bist du gerade dran?
Ich würde gerne eine Pergola bauen.
Eine Pergola bauen. So, jetzt passiert Folgendes. Auf dem Weg vom Bad zum Bett denkst du darüber nach, wie du so eine Pergola baust. und welche Probleme auftreten und was du machen müsstest und wo du Infos herbekommst und so weiter und so fort. Dann passiert Folgendes, dass du ja keine wahnsinnig vielen neuen Informationen aufnimmst. Also gehst ins Bett, machst die Augen zu, schläfst. Das heißt, dein Gehirn, die letzten Gedanken, die dein Gehirn hatte, rotierten um dieses ganze Thema Pergola bauen. Und jetzt hast du bisher immer nur daran gedacht, diese Pergola möglicherweise aus Holz zu bauen. Und jetzt im Traum, wo du dieses lineare Denken, Pergola immer mit Holz gebaut, baue ich wieder mit Holz, präfrontaler Kortex, plötzlich wegfällt, fallen dir tausend andere Möglichkeiten ein, wie man eine Pergola bauen könnte. Was du vielleicht für Dinge irgendwo abbauen könntest, die wie eine Pergola wirken, die gleiche Wirkung haben oder was auch immer. Und dann kannst du auf Ideen kommen, weil du keine Interferenzen hast, weil dir nicht noch die Kinder nochmal über den Weg gelaufen sind, du nochmal über die Hausaufgaben nachgedacht hast. Das heißt, es hat eine hohe Präsenz, dieser Gedanke. Und wenn dieser Gedanke eine hohe Präsenz hat, also auch tatsächlich biopsychologisch, also in unserem Gehirn, viele Rezeptoren damit beschäftigt sind mit diesem Gedanken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zu neuen Ideen kommst, größer. Was nicht funktioniert, ist sich abends irgendwelche Inhalte einfach anzuhören, einzuschlafen dabei in der Hoffnung, dass diese Inhalte über die Ohren, über die Kopfhörer, über die Soundanlage weiterhin reinlaufen und dann morgens wach zu werden und das Ganze zu haben. Weil wir müssen alles, was wir lernen wollen, müssen wir in ein eigenes System einbauen, interpretieren können. Und dafür braucht es Bewertungsinstanzen, Wahrnehmungsinstanzen, die eben vom präfrontalen Kortex auch mitgesteuert werden. Ansonsten sind das für unser Gehirn erstmal sinnlose Informationen.
Das heißt, mein allabendlicher Medienkonsum mittels Kopfhörern und Tablet bringt mich eigentlich gar nicht voran. Im Gegenteil, ich schlafe wahrscheinlich auch schlechter. Zumindest ist das aktuell so meine Wahrnehmung. Ja. Und ich kann mich eigentlich an kaum irgendetwas erinnern, was da vor mir abgelaufen ist, auch wenn ich die Augen dabei ja schließe.
Also du schläfst definitiv schlechter, weil du dein Gehirn auf ganz viele verschiedene Reize fokussierst. Du hörst dir ja nicht eine Entspannungsmusik an, um runterzukommen, sondern du hörst hier mal rein, hörst da mal rein, guckst hier noch was an, guckst dir da noch was an. Das bedeutet, dass in deinem Gehirn ganz viele Areale aktiviert werden. Da sind vielleicht Areale, die sich viel mit deiner Vergangenheit beschäftigen, weil du einen Podcast darüber gehört hast, wie man vielleicht mit seiner Großmutter, seinem Großvater umgeht, wenn die anfangen, Demenz zu haben oder ähnliche Dinge. Dann hast du vielleicht einen Podcast über den Garten noch gehört und denkst darüber nach, was du im Baumarkt noch irgendwie oder im Gartencenter noch einkaufen musst. Es sind also ganz viele Aktivitäten und diese Aktivitäten, die können zum Beispiel Stress bei dir erzeugen, weil du mit Gedanken konfrontiert wirst, die dir unangenehm sind. Und dieser Stress wiederum aktiviert deinen Körper. Also das, was ja eigentlich passieren soll, ist, dass du ruhiger wirst, entspannter wirst und dann schlafen kannst. Aber Lernen im Schlaf, indem ich mir über Medienkonsum Informationen reinziehe, oder Lernen im Schlaf, indem ich diese Informationen mir zur Verfügung stelle, ohne sie bewusst zu clustern, funktioniert nicht. Wir haben drei Strategien, wie wir Informationen, neue Informationen in unser Gedächtnis einbauen können. Das eine ist das sogenannte Rehearsal. Also wir nehmen Informationen wahr und wir wiederholen diese. Also du hörst etwas Neues und denkst, ja richtig, Mensch, Pergola, kannst du ja auch meinetwegen aus alten Gartenschläuchen bauen, wenn du die da Beton reingießt. Großartige Idee. Ne? So. Oder aus Feuerwehrschläuchen, weil die stabiler sind, indem du sie mit Beton ausfüllst. Also du wiederholst Ideen, Rehearsal. Dann gibt es die sogenannte Enkodieren, also du schaffst ja eine Eselsbrücke. Ja, dass du sagst, also Pergola hört sich an wie Pergola oder hört sich an wie irgendein Begriff aus irgendetwas anderem, was du schon kennst, und schaffst dir damit irgendeine Eselsbrücke. Die dritte Variante ist das sogenannte Chunking. Also du nimmst diese Information und packst sie, chunkst, also verknüpfst sie mit anderen Informationseinheiten, baust also quasi Informationscluster zusammen. Und eine dieser drei Möglichkeiten musst du benutzen, um neue Informationen in dein individuelles Bezugssystem einbauen zu können. Und nur wenn du eine dieser drei Situationen oder einen Strategien benutzt, dann kannst du mit neuen Informationen, also kannst du neu lernen. Und wenn jetzt dein präfrontaler Kortex ausgeschaltet ist, dann kannst du nicht bewusst diese Strategien benutzen. Und deshalb kannst du nachts nicht im Traum lernen. Du kannst Inhalte, gelernte Inhalte anders verarbeiten, nochmal neue Zugangsmöglichkeiten, nochmal Gedanken miteinander verknüpfen, die bisher vielleicht nichts miteinander zu tun hatten. Aber du kannst nichts Neues dazu lernen.
Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, damit ich sozusagen gut träumen kann oder überhaupt richtig träumen kann, sollte ich vorm Einschlafen keine Medien konsumieren oder möglichst wenig. Wenn ich versuchen möchte, unterbewusst oder im Traum an einem Thema ja zu tüfteln, dann sollte ich mir das nochmal so vorm geistigen Auge vorher visualisieren oder kurz was einlesen, aber wirklich wenig. Und beim Einschlafen vielleicht noch kurz dran denken. Ja, und dann so ein bisschen Daumen drücken und hoffen, ja, dass es funktioniert.
Und hoffen vor allem morgens beim Wachwerden vielleicht sich aufs Handy in den Traum draufsprechen oder kurz aufschreiben, damit die gute Idee, die da war oder die da war, nicht verloren geht. In diesem Sinne, gute Nacht und schönen Traum.
Danke, das wünschen wir euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.